Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Petrus, es gibt im Matthäus-Evangelium, aus dem der Text ja ist, drei markante Stellen, an denen Petrus vorkommt. Die erste ist, du hast die neulich zitiert, der Gang über das Wasser. Also die Jünger rudern da auf dem See Genezareth, haben Gegenwind, kommen nicht weiter und über das Wasser kommt Jesus, wissen es nicht genau, und Petrus sagt: Wenn du es bist, dann ruf mich, und damit ich über das Wasser zu dir komme. Und wird gerufen, steigt aus, kriegt Angst vor dem Wind und den Wellen, ertrinkt, kapituliert und wird gerettet. Erste Szene. Die zweite Szene ist die hier, und da gehört dazu, gleich im Anschluss kündigt Jesus sein Leiden an. Wir haben das dieser Tage gelesen bei Markus. Und Petrus will ihn davon abhalten. Jesus sagt dann: du denkst, wie die Menschen denken, du hast nicht im Sinn, was Gott im Sinn hat. Und die dritte Szene im Matthäus-Evangelium ist bei der Verhaftung Jesu: alle fliehen. Nee, nicht alle, er nicht, Petrus nicht. Er hat Mut, er folgt dem Zug da, dem Verhafteten, den Hof des Pharisäers, und dort sagen sie zu ihm: du gehörst doch auch zu der Truppe da. Und dann kriegt er Angst und verleugnet Jesus. Das wird oft zum Anlass genommen, dies und auch noch andere Stellen, zu sagen, der Petrus, naja, das war halt ein impulsiver Typ, der ist, wenn den die Emotionen übermannt haben, dann ist der da blind irgendwo reingesprungen, und was rauskommt, das sieht man ja. Ich habe das auch gedacht, aber ich glaube, dass es nicht stimmt. Also es ist nicht, er wird ja hier, also zum, ist ja irgendwie in allen Evangelien der Sprecher der Jünger, und warum sollte ein impulsiver Typ, wenn das alles ist, der Sprecher der Jünger werden? Also das ist eigentlich ziemlich weit wegliegend. Ich glaube, dass in diesen drei Geschichten etwas ganz Typisches und Zentrales geschieht, was ihn zum Ersten der Jünger macht. Was sozusagen, worum es bei Jüngerschaft, bei Nachfolge überhaupt geht. Gucken wir uns die Geschichten nochmal an. Die erste, der Gang auf dem See, der ruft ihn Jesus. Und er steigt aus dem Boot aus, er erfüllt den Willen Jesu, steigt aus dem Boot aus, aber dann guckt er auf die Wellen und den Wind und da kriegt er Angst, da reichen seine Fähigkeiten einfach nicht aus. Er guckt, er denkt, er muss das jetzt irgendwie machen und da ist es vorbei. Jesus hat ihn sozusagen in die Falle gelockt. Und in dem zweiten, da ist es so seine fürsorglich-übergriffige Beziehungsidee. Der muss da Jesus schützen. Aber das hatten wir auch schon. Wenn man vom Schützen der anderen redet, redet man immer vom Schützen seiner selbst. Wenn dem Jesus nichts passiert, dann bleibt auch die Welt des Petrus intakt. Wenn der umkommt, wie soll es denn dann weitergehen? Du hast nicht im Sinn, was die Menschen, was Gott denkt. Und bei dem dritten, bei der Verleugnung, warum, also ist ja mutig, während alle davon gesprungen sind, was ihn da genau, er hat vorher groß, wie alle anderen, groß getönt und wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir, ist es Größenwahn, ist es, will er besser sein als seine Gefährten? Was ganz sicher bei ihm eine Rolle spielt, ist, irgendwie glaubt er, liebt Jesus. Der ist ihm ganz wichtig. Es dreht sich für ihn um Jesus. Bei dem will er sein. Ich glaube, wir könnten das so als Sehnsucht übersetzen. Eine Sehnsucht, die über alles hinausgeht. Ja, der wir dann immer wieder menschliche Ziele geben. Aber die geht halt in diesen Zielen nicht auf, sondern sie geht über alles hinaus. Petrus ist ein Mensch von so einer Gottessehnsucht. Und die sieht er in Jesus sozusagen erfüllt oder symbolisiert zumindest. Er scheitert in allen drei Geschichten. In der ersten auf den Ruf Jesu hin, der führt ihn ins Scheitern, den anderen aus eigenem Antrieb. Was scheitert? Es scheitert sein Ego, seine Vorstellung, wie es geht, wie er übers Wasser kommt. Seine Vorstellung von Liebe, nein, das darf nicht geschehen. Seine Vorstellung von Treue oder keine Ahnung, was er da im dritten Fall hat. Er scheitert immer an der Angst um sich selbst. Auf dem See, als er Jesus vom Leiden abhalten will und bei der Verleugnung. Er scheitert an der Angst um sich selbst. Ich finde, dass er uns damit sehr nah ist. Angst um uns selbst. Darum kontrollieren wir. Darum versuchen wir krampfhaft umzugehen mit den Dingen, die uns zu hoch sind, um die irgendwie einzuordnen und dann so ein Gerüst zu haben, von dem wir glauben, ah ja, so ungefähr muss das mit dem Leben gehen. Angst um uns selbst. Es ist immer die Angst um uns selbst. Aber dabei endet es ja nicht. Im ersten Fall zieht ihn Jesus raus. Im zweiten Fall wo er versucht, ihn zurückzuhalten. Er geht weiter mit. Und im dritten Fall der Verleugnung. Mir ist bei dem Text gestern, dem Osterevangelium, ist mir etwas aufgefallen. Die Zeit war dann um, ich konnte es einfach nicht mehr sagen. Jesus sagt zu Maria Magdalena, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, da-da-da-da-dam. Die Flaschen, seine Brüder, das hat mich richtig. Geh zu meinen Brüdern, denen, die ihn verlassen haben bei der Verhaftung, die es nicht fertiggebracht haben, wie die Frauen von Ferne wenigstens bei der Kreuzigung dabei zu sein oder bei der Beerdigung. Geh zu meinen Brüdern. Und so geht es auch dem Petrus, das berichtet dann das Johannesevangelium. Feigt ihn, liebst du mich mehr als diese? Kein Wort, in keinem Evangelium ein Wort des Vorwurfs. Er wirft uns unsere Angst um uns selbst nicht vor. Aber er sorgt sozusagen dafür, dass wir sie ein bisschen verlieren. Verlieren können wir sie nur durch die Erfahrung, unterzugehen und doch gerettet zu werden. So wie auf dem See, so wie nach der Verleugnung. Es ist am Ende nichts passiert. Aber unser Vertrauen ist gewachsen. Wir sind gescheitert und wir leben doch. Es ist nichts passiert. Was wir für Scheitern halten, das ist es unterm Strich gar nicht. Aber was passiert dabei? In irgendeiner Form kommt er ja immer bei Jesus an. Für mich stellt Jesus das unser wahres Selbst dar. Also auf der einen Seite gibt es dieses falsche Selbst, unser Ego, das uns beherrscht und wo die Angst um uns herkommt. Und dann gibt es das wahre Selbst, das im Grund der im Gott gründet, im Grund der Wirklichkeit gründet, das Weite und Offenheit ist und Unvergänglichkeit. Und immer wenn er gescheitert ist, kapiert er etwas davon. Und er kapiert, dass er sich nicht wirklich auf sich und seine Kräfte verlassen kann. Das macht ihn demütiger, bisschen niedriger. Der Text steht sozusagen im Matthäusevangelium am Ende von ein paar Kapiteln, bei denen es um den Auszug der Jesusgemeinschaft aus Israel geht. Also da ist schon mal die Klage über die galiläischen Städte, die den Glauben nicht annehmen. Da ist der Todesbeschluss der Pharisäer gegen Jesus ist in dem Kontext. Die wahre Familie sind auch nicht seine leiblichen Geschwister und seine Mutter, sondern die, die den Willen Gottes tun. Da trifft er auf die Syrophönizierin, eine Heidin, jetzt Caesarea Philippi ist außerhalb von Israel und ist begeistert von ihrem Glauben. Also Israel verschließt sich. Wir sehen das ja auch nochmal, für die ist er ein Prophet, das ist eingeordnet, das kennt man in Israel. Propheten hatten wir ja schon einige gehabt, Elia, Jeremia oder sonst einen. Aber für die Jünger, für Petrus ist er ein anderer, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Jüngergemeinschaft, das sind die, die aus Israel herausgerufen werden, auch aus der Institution herausgerufen werden. Wenn Petrus hier zum Felsen der Kirche gemacht wird, dann dürfen wir Kirche nicht als die Organisationen verstehen, egal welcher Couleur, sondern das sind die Herausgerufenen, die, die mit einer Sehnsucht nach über alles hinaus im Herzen leben, die suchen, nach Gott suchen, wie immer sie das nennen, und die sich auf diesen Weg der Nachfolge einlassen, die ihr Scheitern zulassen, da durchgehen und dadurch neu werden. Das ist das Fundament der Kirche. Die Kirchen haben das natürlich auf ihre Institutionen gegründet. Für die einen ist es der Fels des Bekenntnis. Für die Katholiken ist es der Papst. Also das ist absurd. Also ich halte das für absurd. Das ist Das ist unsäglich. Nein, das Fundament ist dieses an der Grenze seiner Angst, um sich selber zu sterben, immer wieder. Und was daraus entsteht, diese Herausgerufenen, das ist schon ein bisschen anders als das, was wir so kennen. Also da gibt es auch in diesem Kontext, werden selig gepriesen die Unmündigen, weil die was verstehen vom Vater und dem Reich Gottes im Gegensatz zu den Klugen und Weisen. Die Klugen und Weisen, das sind die, die alles einordnen. Die Unmündigen, die müssen hören, die haben einen Vormund und die müssen auf den hören, die hören. Dann der Größte unter euch ist euer Diener. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, damals waren unnütze Esser, von denen gab es viele, weil die Kindersterblichkeit hoch war, die musste man erstmal durchschleppen, bis die mal angefangen haben, irgendwas beizutragen, die galten nichts, waren überflüssig. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, niedrig, überflüssig. Oder redet nicht von keiner von euch ist der Lehrer oder der Meister oder der Vater. Es gibt nur einen Lehrer, der ist Jesus, und nur einen Vater, der ist im Himmel. Also da ist diese Gemeinschaft ist ganz anderer Art als das, was wir uns so unter Kirche vorstellen. Die Kirchen, die wir kennen, das ist so irgendeine Organisationsform für diese Herausgerufenen, aber das ist viel größer. Die Kirche, um die es hier geht, das ist viel größer als die Organisationen. Ja, ihr steht jetzt am Beginn eures Alltags wieder. Und ich finde, dass uns dieser Text wirklich ermutigen kann, in unseren Alltag zu gehen, dort Scheitern zu erleben. Das ist nicht das Schlechteste. Dadurch werden wir ein bisschen christusförmiger. So wie der Petrus, aus dem der Vater spricht, so wie in Jesus der Vater gesprochen hat, so spricht aus dem Petrus der Vater, wenn das Ego ein bisschen geschwächt und das wahre Selbst ein bisschen stärker wird. Das ist der Prozess, der sich in unserem Leben vollzieht. Also Es ist nicht nur Unsinn oder Dummheit oder Fehler oder so, sondern wenn wir durch unser Scheitern hindurchgehen und darin kapitulieren und uns retten lassen, dann erwächst daraus ein neues Leben, eine Transformation. Dass ihr das immer wieder erfahrt in eurem Leben.